Habt ihr die HNO als Fachgebiet auf dem Schirm? Solltet ihr aber unbedingt. Ich spreche in dieser Folge mit Hadice. Sie ist Assistenzärztin in der HNO und im vierten Weiterbildungsjahr. Seit unserem Gespräch kann ich sehr gut nachvollziehen, warum man in diesem Fachbereich arbeiten möchte. Die HNO vereint so vieles von dem, was sich vielleicht der eine oder die andere wünscht. Im Alltag kann es aber auch durchaus mal stressig werden.
Die Dienste sind alles andere als entspannt, denn wir haben Nachbluter. Ne? Also wir operieren zwar beispielsweise auch ganz einfach nur Mandeln raus, aber auch die können nachbluten. Und dann ordentlich. Und da kommt man ja auch nicht einfach so dran. Es ist ja kein Finger, der blutet, sondern es blutet im Mundraum. Es wird gefährlich, es wird hektisch. Alle anderen drumherum werden hektisch.
Die HNO bietet für jeden Geschmack etwas. Operieren, konservatives Arbeiten, Klinik oder Niederlassung, alles ist möglich. Und was die HNO auch total attraktiv macht, oftmals hat man ganz gute Chancen, auch in Teilzeitkarriere zu machen.
Das ist in der HNO nicht unrealistisch. Also jeder, der sagt, oh, ich will schon irgendwie ein bisschen Karriere machen, will aber auch Familie, da sind eben diese Fächer, die die Perspektive haben, auch in die Praxis zu gehen, relativ gut. Weil eben viele in die Praxis gehen und gute Mitarbeiter dann gehalten werden. Und dann ja auch so gehalten werden, dass man ihnen ja auch was anbieten muss.
Das klingt nach einer ziemlich spannenden Kombination. Hadice gibt uns einen total spannenden Einblick in die HNO und lässt uns an ihrem Arbeitsalltag teilhaben. Was findet ihr interessant an der HNO? Ich freue mich über eure Antworten zu unserer Umfrage. Und viel Spaß jetzt.
Ruhepuls. Der Podcast für deine Zukunft in der Medizin von Thieme. Deine Begleitung vom Studium bis zum Facharzttitel.
In der HNO beschäftigt ihr euch ja mit vielen Sinneseindrücken, also sowas wie Hören, Schmecken, Riechen, Gleichgewicht. Auf welchen deiner Sinne würdest du im Alltag am wenigsten verzichten wollen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil sich ja im Grunde alle Sinne ergänzen. Also wenn ein Sinn fehlt, muss ja ein anderes quasi dafür gerade stehen, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, so richtig kann man das gar nicht beantworten. Aber das Gute ist ja, dass der Hörsinn beispielsweise in vielen Fällen ersetzt werden kann. Also beispielsweise durch CIs oder ähnliches. Das heißt, darauf könnte ich eventuell anfangs verzichten, mit dem Hinblick darauf, dass ich es eventuell irgendwie wieder ersetzt bekomme. Aber sonst, ich glaube, so richtig kann man auf gar keins verzichten.
Und mit CI meinst vielleicht du Cochlea-Implantat wahrscheinlich, ne?
Genau, ja. Das Cochlea-Implantat, genau. Ja.
Die HNO kennen ja, denke ich mal, die meisten nur so aus dem Praxisalltag. Wie sieht denn eigentlich so ein Arbeitsalltag in der Klinik aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Also ich selber habe ja schon in zwei Kliniken gearbeitet, also ist jetzt meine zweite. Kenne auch ein paar Praxen quasi von innen, wie man es so schön sagt, also von der ärztlichen Seite. Es ist jetzt so, also häufig ist es so, dass die HNO-Klinik in zwei Teile unterteilt wird. Einmal die Poliklinik, also die Ambulanz sozusagen, und einmal der Stationsbereich. Und häufig ist es so, dass man rotiert. Man hat die Rotation einmal auf Station, dann in der Ambulanz, und das ist je nach Klinik ganz anders geregelt. Also es kann wirklich komplett unterschiedlich sein. Aber es ist natürlich so, dass man einmal die Standardarbeiten hat, also sowas wie Visite machen wir auch, OPs haben wir auch, aber bei uns ist es eben so, dass häufig auch Notfälle dazwischen kommen, einfach so, aus dem Nichts. Also dann hat man plötzlich einen Bluter, der dazwischen kommt, dann hat man plötzlich einen Tumorpatienten, der Probleme hat, der dazwischen rutscht. Also man hat zwar vieles immer vorgeplant, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Vorgeplante, ich würde mal sagen, zu 80% nicht funktioniert. Und deswegen ist es im Grunde unvorhersehbar, wie der Alltag so ablaufen wird, ob man entspannt sein kann oder eher nicht so.
Habt ihr viele Dienste?
Es ist ja so, es ist ja tarifvertraglich im Grunde festgelegt, wie viele Dienste wir haben dürfen. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, ja, wird das auch so eingehalten? Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass man drauf beharren kann und darf, und in der Regel wird es auch eingehalten. Es ist ja so, dass in der HNO häufig 24-Stunden-Dienste vorhanden sind. Man hat in der Regel nicht diese Schichtdienste, wie man sie beispielsweise aus der Inneren kennt. Das heißt, bei einer Vollzeitstelle dürfte man im Schnitt in einem halben Jahr nicht mehr als 4 Stück machen und muss eigentlich auch 2 Wochenenden frei haben. Meistens kommt das hin. Jetzt kommt aber die andere Seite der Medaille. HNO-Teams sind klein. Also das bedeutet, fällt eine Person aus, muss eine Person dafür wieder gerade stehen und dann kippt das System. Einerseits ist es gut, man ist relativ familiär, man kennt sich gut untereinander, man kennt wirklich alle, also relativ schnell. Nicht wie in der Inneren, ich kenne es noch aus dem PJ. Dann war man da Ewigkeiten gefühlt und kannte irgendwie niemanden. Und in der HNO ist das nicht so. Ne? Man hat ein relativ kleines Team, man kennt alle Oberärzte auch relativ persönlich. Häufig duzt man sich sogar. Aber gerade bei solchen Themen ist es natürlich so, dass dieses Dienstsystem sehr schnell kippen kann. Dann haben 3 Leute Urlaub, dann fällt noch einer weg, weil Kind krank, dann fällt noch einer weg, weil selber krank und dann hat man den Salat.
Ja. Welche Erkrankungen in der HNO findest du denn besonders spannend?
Ja, also ich persönlich bin so ein bisschen ohrfixiert, würde ich es jetzt mal nennen. Also ich glaube, jeder in der HNO wüsste jetzt, was ich meine. Jeder hat immer so seinen Bereich, den er am interessantesten findet und einen Bereich, den er irgendwie gar nicht leiden kann. Man denkt immer, die HNO ist sehr klein. Viele denken immer, ach Gott, dann kommen die ganzen Schnoddernasen oder du hast dann nur Kinder, wo du die Mandeln kleiner machst oder Polypen rausmachst oder hier im Paukenröhrchen, da im Paukenröhrchen. Nee, wir haben auch ein relativ großes Tumorteam. Dann gibt es meistens noch Leute, die eher die Ohren operieren. Dann gibt es Leute, die super ungern operieren. Das gibt es tatsächlich auch. Und auch die gibt es in der Klinik. Also man muss nicht super gern operieren, um in der Klinik arbeiten zu müssen. Ja, und bei mir ist es tatsächlich eher der Bereich der Ohren. Also Ohr-OPs mag ich wirklich sehr gern, auch wenn ich die selber noch nicht gut kann, aber ich mag sie.
Kann ich gut verstehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon dabei bist, aber ich habe es einmal im OP gesehen und dachte so, das ist so klein. So, ja. so klein. Und dann wollen sie ja dir zeigen, was sie da jetzt einbauen. Und es muss ja genau da rein in das Häkchen. Und man denkt so, okay, das ist so klein. Ja. Aber es ist verrückt, also es ist sehr beeindruckend.
Also ich bin jetzt im 4. Jahr, es sind ja insgesamt 5 und musste es jetzt unterbrechen für meine 2. Elternzeit. Also ich bin ja selber gerade in der Elternzeit noch, beziehungsweise frisch wieder. Das ist das erste hatte ich bekommen schon im 1. Jahr, doch sogar im 1. Jahr gerade noch. Und man muss ehrlicherweise sagen, man kommt schnell voran im OP. Ne? Also wenn man möchte, dann kommt man schnell voran. Wenn man nicht möchte, dann wird man in der Regel auch nicht gezwungen, da irgendwas zu machen. Weil man eben ja den Vorteil hat, dass die HNO durchaus auch ein gutes Spektrum bietet, um in der Praxis konservativ tätig zu sein. Man muss ja gar nicht operativ tätig sein. Aber jetzt kommt's, da sind natürlich auch Bereiche, da kommt man nicht so schnell hin, weil es einfach auch nicht viele können. Also wenn man jetzt in so einer städtischen Haus ist, dann sollte man vorher natürlich schon gucken, ne? Also wo haben sie ihre Schwerpunkte, wo eher nicht. Und häufig ist es so, dass man dann vielleicht einen Oberarzt hat, der die Ohren operiert. Dann hat man einen Oberarzt, der eher die Tumore operiert. Und dann kommt es natürlich auch aufs Zwischenmenschliche an. Ne? Versteht man sich mit dem gut? Versteht man sich mit ihm nicht so gut? Das ist ja immer der Klassiker. Und möchte man mit dem im OP stehen oder nicht? Ich muss sagen, ich kann jetzt vom Glück reden, dass ich in der 2. Klinik jetzt wirklich gute Oberärzte erwischt habe, wo man mit jedem in den OP kann. Aber Ohren gehören auch bei uns noch in Oberarzthand. Also es ist so, dass man aktuell eher guckt und hier und da vielleicht mal ein klein bisschen was anlegen kann. Aber man guckt eher mit. Also viel darf man dann da noch nicht machen. Andererseits muss man sagen, diese ganzen Kinder-OPs, wie man sie immer so schön nennt, also Mandeln raus oder Mandeln kleiner, Polypen raus, Paukenröhrchen rein. Das fängt man im Grunde schon direkt an. Also sobald man anfängt, ist man da direkt drin. Das wollen die dann meistens auch.
Ja. Das mit den Notfällen fand ich ganz spannend. Welche Notfälle gibt es denn so bei euch? Also hast du schon kurz angefangen, aber was so gibt es ja so alles?
Das ist eine schöne Frage, weil viele kommen in die HNO mit dem Gedanken, ich habe ja ganz entspannte Dienste. Was hat denn bitte HNO für Notfälle? Das ist eine ganz häufige Frage, auch von Hospitanten. Und die kann ich immer nur dahingehend beantworten, dass ich sage, die Dienste sind alles andere als entspannt, denn wir haben Nachbluter. Ne? Also wir operieren zwar beispielsweise auch ganz einfach nur Mandeln raus, aber auch die können eben nachbluten. Und dann ordentlich. Und da kommt man ja auch nicht einfach so dran. Es ist ja kein Finger, der blutet, sondern es blutet im Mundraum. Es wird gefährlich, es wird hektisch. Alle anderen drumherum werden hektisch. Dann kann es auch mal schnell gehen. Dann haben wir Nasen-OPs, die können nachbluten. Und wir haben natürlich auch Tumorpatienten, die bluten. Also wir haben ja Larynxkarzinome, wir haben Oropharynxkarzinome, Nasennebenhöhlenkarzinome, all das. Und die können eben auch bluten. Und das sind ja auch Stellen, die jetzt nicht ohne sind. Ne? Also wenn einfach mal so ein Larynxkarzinom-Patient nachblutet oder Tumor durchgebrochen ist oder ähnliches, das sind so alles Notfälle, die bei uns reinkommen. Plus, das muss man sich auch bewusst sein, wenn man in einem Haus arbeitet, was ein Maximalversorger ist, dass man eben auch Schockräume mit bedient. Also Autounfälle, Gesichtsfrakturen, das sind alles so Sachen, Larynxtraumata, die muss man sich mit angucken und gegebenenfalls auch mitversorgen.
Wie sieht denn so ein Dienst bei euch aus?
Ja, also wie gesagt, wir haben häufig 24-Stunden-Dienste. Manche Häuser versuchen davon wegzukommen. In der Regel fängt man ganz normal in der Woche mit an zu arbeiten. Also man kommt morgens rein, arbeitet den Tag so mit ab und irgendwann sind halt alle weg. In diesen 24 Stunden. Und dann ist man erstmal häufig alleine für sich verantwortlich. Gerade, wie gesagt, in so städtischen Häusern ist das Team klein. In Unikliniken sieht das nochmal anders aus. Da ist man häufig eher zu zweit bis zu einer gewissen Uhrzeit. Ansonsten ist man erstmal alleine, hat eben den Dienstfunk und dann ist man für Station und Notaufnahme gleichzeitig zuständig. Manchmal auch noch für die Intensivstation, wenn da jemand anruft, oder für periphere Stationen, wenn da jemand Hilfe braucht. Aber der Dienst sieht eben so aus, dass man, wenn man den Dienstfunk dann hat, von allen möglichen Leuten angerufen werden kann. Also dass eben Patienten unten stehen, die dies und jenes haben, dann wurden sie von der Pflege triagiert und dann wird einem eben gesagt, so und so eilig ist es oder eben das klassische Ampelsystem. Und dann geht man runter, schaut sich diesen Patienten an und entweder weiß man selber, was zu tun ist, oder man ruft den Hintergrund an, wenn man jetzt Hilfe braucht. Und so läuft der Dienst eigentlich ab. Also es gibt jetzt nichts, worauf man sich verlassen kann. Der Dienst, der kann ziemlich hart sein, dass man im Grunde durcharbeitet, kann aber auch mal entspannter sein, wenn man eben nicht durcharbeiten muss. Das ist aber eher so in diesen Ferienlücken, ne? Also so Sommerlücke oder Weihnachtslücke. Und dann macht man bei uns in dem aktuellen Haus, wo ich bin, morgens noch die Visite mit und dann ist man. Das muss aber nicht immer sein. Also in manchen Häusern ist man auch vor der Visite weg. In manchen Häusern fängt man nicht morgens direkt mit an, sondern erst mittags und dann überschneidet sich das so ein bisschen. Das ist unterschiedlich. Aber es sind halt in der Regel 24 Stunden. Das muss man sich bewusst sein.
Ja, das denke ich mal nicht ohne.
Mhm. Ja, es ist.
Welche Untersuchungsmethoden sollte man in der HNO denn am besten beherrschen?
Also es fängt ja immer, wie bei vielen, mit der Anamnese an. Also wir haben viele Erkrankungen, die du allein mit der Anamnese eigentlich schon diagnostizieren kannst. Insbesondere bei Kindern sollte man das drauf haben, gewisse Fragen ordentlich zu stellen und auch die Antworten zu verlangen quasi, also auch von den Eltern. Kinder untersuchen und Erwachsene untersuchen sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, also ich sag mal, die Compliance von Kindern ist eine andere als von Erwachsenen. Aber es ist so, dass wir im Grunde alles von ich guck mal eben kurz in die Ohren und habe die Diagnose bis hin zu ich brauche jetzt ein CT, ein MRT. Da ist im Grunde alles mit dabei. Aber in der HNO ist es eben so, dass man noch viele Sachen hat, die man so im Studium nicht lernt. Ne? Also wir haben ein flexibles Endoskop. Das heißt, ich habe einen sitzenden Patienten, habe dann so ein Schläuchlein, was ich dem durch die Nase stecke oder durch den Mund stecke. Das muss man denen auch manchmal erstmal beibringen, dass das jetzt so ohne Betäubung und ohne alles wirklich auch funktioniert und im Grunde nicht schmerzhaft ist, wenn der Patient richtig mitmacht. Und das sind so Untersuchungsmethoden, die muss man erst lernen. Die lernt man erst in der Assistenzarztzeit oder eben im PJ, wenn man PJ gemacht hat. Und wir haben natürlich noch viele andere Untersuchungen, wie beispielsweise audiometrische Untersuchungen, also Hörtests, Tympanogramme. Das sind alles so Sachen, die kommen da natürlich noch oben drauf. Und meistens eignet man sich die auch dann erst an, weil man die im Studium gar nicht so richtig gelernt hat.
Korrekt.
Ja. Ich glaube, jedem so. Also, da kann sich keiner rausnehmen.
Die bittere Wahrheit. Nee. Ja, ich war ja auch ein Corona-Kurs, deswegen, mir ist eine Menge vorbeigegangen, aber naja.
Ein O geht aber auch ohne Corona an einem vorbei. Also
ja, okay.
Häufig, glaube ich. Also bei uns war es damals noch, ich weiß es, eher so ein Kreuzen von Altfragen. Ne? War es halt hinten weg.
Und du sagst trotzdem, auch wenn das im Studium viel zu kurz kommt, fängt man da jetzt als Assistenzärztin nicht komplett lost an?
Nein. Also wie gesagt, ich war in zwei Häusern und in keines der Häuser ist man völlig verloren.
Abgesehen jetzt von Mandeln entfernen und Paukenröhrchen einlegen, macht ihr ja noch viel, viel mehr operativ. Welche Eingriffe spielen denn die größte Rolle bei euch so in der HNO?
Also da kommt es wieder drauf an, in was für einem Haus man ist. Wenn man jetzt an der Uniklinik ist, hat man natürlich auch häufig die komplexeren Fälle, insbesondere wenn man der einzige Part ist, der Maximalversorger ist. Ne? Also dann, es gibt Unikliniken, die machen sehr, sehr viele Tumore. Die haben richtig große Tumorsprechstunden beispielsweise. Oder haben wirklich alles einzeln unterteilt. Da kann man gar nicht sagen, die machen jetzt hauptsächlich nur Tumorsprechstunden oder die machen hauptsächlich nur Kindersprechstunden, sondern die haben diese Sprechstunden einfach. Aber in den klassischen städtischen Häusern hat man häufig eben die Kindereingriffe. Die hat man fast jeden Tag eigentlich, zumindest eins oder zwei davon. Und man hat viele Naseneingriffe, also so Septumplastiken, je nachdem auch Septorhinoplastiken, also diese plastischen Korrekturen, die macht man ja durchaus auch. Aber man macht auch sehr, sehr viele diagnostische OPs, also dass man eine Panendoskopie macht beispielsweise, da guckt man auf den Larynx drauf, weil der Patient heiser ist seit mehreren Monaten, weiß eigentlich gar nicht, was man so richtig vorfindet. Das macht man auch sehr, sehr häufig, das macht man auch täglich. Und Tumor-OPs, die kommen in städtischen Häusern auch vor, aber eben nicht regelhaft, so wie in Unikliniken. Das je nachdem, wie groß eben der Aufwand ist.
Und welche von diesen operativen Eingriffen lernt man denn tatsächlich auch in der Weiterbildung?
Du lernst so gut wie alle. Also wenn du das möchtest, das ist ja das Gute in der HNO. Ne? Also dass du jetzt nicht... Ich weiß nur von meinem Blockpraktikum in der Neurochirurgie und auch in der Herz-Thorax-Chirurgie, dass man sich erstmal damit abfinden muss, dass man erstmal auf Station hängen bleibt sozusagen. Also zumindest war es da, wo ich war, war das auf jeden Fall so. Das ist bei uns nicht so. Ne? Also man kommt mit den ersten Diensten direkt eigentlich in den OP sowieso rein. Muss auch mit rein, weil man ja die Erstversorgung der Notfälle machen muss, bis der Hintergrund reinkommt. Ansonsten, wie gesagt, die Kindereingriffe sind eigentlich Eingriffe fürs erste Jahr. Also Mandeln kleiner, Mandeln raus, Polypen raus, Paukenröhrchen rein. Das sind Eingriffe fürs erste Jahr. Und meistens sollte man dann im zweiten und dritten Jahr mit Nebenhöhlen anfangen. Und die Septumplastiken sollte man dann auch anfangen und oder können. Da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie die Häuser aufgestellt sind, wie viele Oberärzte die haben. Und danach kommt es eigentlich auf das Interesse so ein bisschen an. Möchte ich die OOPs lernen? Möchte ich sie nicht lernen? Die meisten, die dann sagen, ich gehe in die Praxis, die lernen sie nicht. Die sind so komplex, da braucht man so viel Zeit für, die zu lernen. Man muss Kurse machen, man muss Fortbildungen machen, man muss Oberärzte überzeugen, einen ranzulassen. Das ist so. Das gehört auch mit dazu. Genau. Und Tumoreingriffe, da assistiert man ja am Anfang meistens. Ja, also das dauert relativ lange, bis man selber einen Tumor rausmachen darf, weil man natürlich auch nicht was drin lassen sollte. Und im vierten und fünften Jahr kommen häufig die Speicheldrüseneingriffe. Also, dass man eben Speicheldrüsen entnimmt. Sowas. Meistens ist es gestaffelt.
Würdest du denn sagen, dass die Operation von deiner Arbeitszeit die meiste Zeit einnehmen oder die Hälfte? Oder wie viel ist das in Relation?
Ja, also in dem Haus, in dem ich jetzt bin, ist es so, dass wir rotieren und zwar alle 5 bis 6 Wochen auf Station, aber eben alleine rotieren. Und dann hat man eine Woche Zeit, sich so viele OPs anzugucken wie möglich, aber muss die Stationsarbeit auch alleine machen. Also das ist so, je nachdem, wie schnell die Stationsarbeit funktioniert und wie viel Glück du hast, dass jetzt nichts Außergewöhnliches reinkommt, bist du eigentlich auch relativ viel im OP in dieser einen Woche. Also ich hatte wirklich schon Wochen, da bin ich um 9 in den OP und bin um 6 wieder raus. Ne? Und dann lief die ganze Woche so. Genau, aber Ja. Dafür bin ich dann auch 5 Wochen in der Ambulanz. Also das ist halt so ein bisschen, die einen finden es toll, die sagen, oh, ich will eigentlich sowieso gar nicht so viel in den OP. Ne? Das sind dann meistens die dann irgendwann in die Praxis gehen. Ich für meinen Part, ich würde es lieber umdrehen. Das ist natürlich nicht meine Entscheidung, aber ja, also es funktioniert eigentlich schon, dass man dann relativ viel in den OP kommt, wenn man möchte. Aber man ist nicht die ganze Zeit im OP. Man macht sehr viel auch konservativ. Das muss man sich bewusst sein.
Ist die HNO denn auch was für Studierende, die jetzt mit dem OP nicht so viel am Hut haben? Also sie sagen so, ist okay, aber muss vielleicht nicht immer so häufig sein?
Ja, ja, klar. Also wir haben, ich habe zum Beispiel auch Kollegen, die auf Station sind und selber sagen, nee, ich will mehr als die Kinder-OPs, mache ich nicht. Und dann machen die das auch nicht. Mhm. Und da sagt dann auch keiner was. Dann sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt an der Uniklinik arbeiten, die dann ihre Schwerpunkte hat und das auch von ihren Assistenzärzten verlangt, da eben mitzuwirken und extrem viel Motivation zu zeigen für diese OPs. Aber man muss das nicht. Das Problem ist ja hier auch, selbst wenn man in die Praxis will, muss man häufig 3 Jahre schon in der Klinik verbringen. Weil viele Praxen haben nur maximal eine Weiterbildungsermächtigung von 2 Jahren. Und die müssen dann auch schon sehr gut aufgestellt sein, um diese 2 Jahre zu haben. Also selbst die müssen dann OP-Tage haben. Genau, und das heißt, man hat häufig gar keine andere Wahl und muss dann 3 Jahre im Krankenhaus absitzen, auch wenn man es nicht möchte.
Genau. Und jetzt mal abgesehen von dieser klassischen klinischen Arbeit, ist mit Sicherheit Forschung auch ein großer Teil, der wichtig ist in der HNO. Gibt es da irgendwelche neuen Therapieansätze, die du besonders spannend findest?
Also vorab einmal, wenn man in einem städtischen Haus ist, muss man nicht forschen. Man macht auch kaum Lehre oder sowas. Ne? Also wenn man da wirklich gar keine Lust drauf hat, dann sucht man sich ein städtisches Haus raus und keine Uniklinik und hat damit abgeschlossen. aber ansonsten ist es so, dass ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel. Beispielsweise bei der Polyposis-Nase, also bei immer wiederkehrenden Polypen in der Nase, macht man auch mittlerweile reichlich Therapie mit Antikörpern. Das sind ähnliche Antikörper, wie man sie auch von der COPD kennt. Und die haben, oder so ähnliche, haben sich eben auch bei der Polyposis Nasi bewährt. Das macht man nur, wenn die immer und immer wieder operiert werden müssen, die Patienten. Aber das wird eben immer mehr, also auch diese Antikörpertherapien. Zusätzlich haben sich in gewissen Indikationen auch die Immuntherapie bewährt bei Tumorpatienten, also dass man denen Immuntherapien geben kann. Initial war es nur als palliativer Ansatz, aber es geht immer und immer mehr in die Richtung, das eben auch mit reinzunehmen, beispielsweise zu Bestrahlungen oder nach OPs oder genau. Also das ist weiterhin im Wandel und je nach Tumorart zeigt das auch gute Ergebnisse.
Wir haben vorhin über die Sinne gesprochen, da hatten wir das Hören rausgepickt so ein bisschen. Und schwerhörig zu sein kann ja schon mit Einschränkungen im Alltag und auch mit einem großen Leidensdruck verbunden sein. Was ist aus medizinischer Sicht hier besonders wichtig?
Also aus medizinischer Sicht muss man ehrlicherweise sagen, ist das Wichtigste das Bewusstsein der Patienten, dass sie schwerhörig sind. Also die Patienten erstmal in die Richtung zu bekommen, du bist schwerhörig und du brauchst da jetzt Unterstützung, sei es jetzt von normalen Hörgeräten oder eben dann sogar einem CI, ist manchmal nicht so einfach. Also ich nenne mal das Beispiel des alten Herrn, der von seiner Frau hergeschleppt wurde, weil die Frau ihn nur noch anschreien kann, weil er sonst nichts hört und er es immer noch nicht glaubt, dass er eben schwerhörig ist. Man weiß ja auch, dass langwierige oder ja nicht therapierte Schwerhörigkeit zu sozialer Isolation führt, Demenz fördert und so weiter und so fort. Deswegen ist eben das Bewusstsein von Schwerhörigkeit so wichtig. Und das fängt ja relativ früh an. Also selbst ich mit Anfang 30, da geht das ja schon los. Ne? Also die Sinneszellen, die gehen einfach immer weiter kaputt und da ist jeder von betroffen. Nur man muss es eben irgendwann akzeptieren, dass man Hilfe braucht.
Und wie kommunizierst du denn mit tauben PatientInnen?
Also die meisten, die zu uns in die Ambulanz kommen, sind nicht so taub, dass sie nichts verstehen. Also taub ist ja wirklich nichts hören, ne? Sondern die sind einfach nur schwerhörig. Also die meisten, die man sieht, die sind leicht bis mittelgradig schwerhörig. Einige, die man sieht, sind hochgradig schwerhörig. Das geht dann Richtung CI irgendwann. Taube Patienten an sich hat man wirklich nicht viele und mit denen kommuniziert man dann häufig über Schreiben. Also anders geht es häufig gar nicht. Aber ja, auch hier wieder, wir sind beispielsweise eher nicht im CI-Zentrum. Also wir machen auch CIs, aber jetzt nicht so viele wie beispielsweise eine Uniklinik mit einem riesen CI-Zentrum. Und die haben natürlich damit viel mehr zu tun. Aber auch die kommunizieren häufig übers Schreiben. Weil viele ältere Patienten, die lernen das jetzt nicht, sich noch anderweitig zu äußern. Deswegen geht es gar nicht anders als übers Schreiben.
Kann jemand bei euch in der Abteilung Gebärdensprache?
Tatsächlich nicht. Nee, ich hatte da erst Angst vor, muss ich sagen. Also ich hatte mir vorgenommen, das zu lernen, weil ich dachte, ich komme sonst nicht zurecht in der HNO. Aber bisher habe ich es tatsächlich nie gebraucht. Also ganz selten, dass ich mal mit einem komplett tauben Patienten kommunizieren musste. Und viele, die im Anschluss erst taub wurden, die können ja auch sehr gut Lippen lesen. Da muss man einfach sehr klar und deutlich sprechen und zugewandt sprechen und dann verstehen die einen ja auch. Also viele, die ja als taube Patienten oder hochgradig schwerhörige Patienten zu uns kommen, die wurden es ja erst im Nachhinein. Verstehen die einen schon durch Lippenlesen.
Abgesehen jetzt von anderen Fachbereichen aus der Medizin, arbeitet ihr auch mit LogopädInnen zusammen? Wie sieht denn die Zusammenarbeit so aus?
Ja, also manche Häuser haben tatsächlich einen angestellten Logopäden oder eine angestellte Logopädin. Das haben aber nicht mehr alle Häuser. Das ist wieder mal eine finanzielle Sache. Ne? Also man hätte die gerne, insbesondere natürlich gerade, weil man CIs anlegt. Aber das ist wieder so ein Outsourcing. Also dann kriegen die eben eine Überweisung von ihrem HNO-Arzt in der Praxis. Auch Überweisung darf man ja nicht mehr einfach so ausstellen in der Klinik. Und dann müssen sie eben draußen sich jemanden suchen, so gemein sich das anhört. Das ist leider auch nicht so einfach. Aber nicht jede Klinik hat einen Logopäden, leider. Eigentlich bräuchte man das tatsächlich.
Mich würde ja mal interessieren, wie bist du darauf gekommen, in die HNO zu gehen?
Das interessiert mich auch, wie ich da drauf gekommen bin. Ich wollte am Anfang keine HNO machen. Also ich hatte das nie auf dem Schirm. Nicht, ich wollte das nicht, sondern ich habe da nie drüber nachgedacht am Anfang. Ne? Ich hatte so die klassischen Fächer, mache ich Chirurgie oder mache ich Innere oder mache ich Kinderheilkunde. Das sind ja häufig so die Sachen, die man sich überlegt. Ja, tatsächlich war es so, dass ich initial Richtung Pädiatrie gehen wollte. Dann habe ich aber gemerkt, dass mir das Operative liegt und dass ich das auch gerne mache. Dann hat mir das Blockpraktikum in der Herz-Thorax-Chirurgie sehr gut gefallen und dann wollte ich da erst hin. Ich hätte von denen auch eine Stelle bekommen. Aber das Blockpraktikum hat mir eben gezeigt, wie hart die Bedingungen sind, dort zu arbeiten. Also die haben, glaube ich, ihre Frühbesprechung, wenn ich mich recht entsinne, 7:15 angefangen. Und ich als Blockpraktikant war irgendwie 6 raus, was ja schon sehr spät ist, also 18 Uhr. Und die waren da immer noch am Machen und Tun. Und nee, das wollte ich tatsächlich nicht. Weil ich auch wusste, familienplanungstechnisch wird das wird das noch anstrengender, als es wahrscheinlich eh schon ist. Aber dann wollte ich in die Kinderchirurgie. Da hatte ich sogar eine Stelle. Also ich habe da auch hospitiert, hatte den Vertrag vorliegen. Da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Und dann hatte ich mich im PJ dazu entschlossen, mir nur die Fächer rauszupicken, wo man sich gegebenenfalls auch gegen die Klinik entscheiden kann. Also ganz einfach für eine Praxis. Und da fällt ja vieles raus. Vieles, was chirurgisch ist, fällt direkt raus. Da kommt dann ja nur noch so, also nur noch heißt, da kommen ja nur noch ein paar Fächer. Ne? Also hat man die Gyn, dann hat man die HNO, dann hat man die Derma und die Augenheilkunde.
Urologie.
Und, ja, stimmt. Und die Urologie, genau. Und alle anderen waren eigentlich bei mir raus. Also dann habe ich gesagt, gut, dann gucke ich mir die HNO an. Das hat mir gefallen und dann wurde es die HNO. Also nicht der klassische Werdegang, ich wollte schon immer das und das machen, sondern erst im Nachhinein.
Muss es auch gar nicht.
Nee.
Also ich finde, das ist ja ein sehr erwachsener und realistischer Umgang auch mit dem, was man sich einerseits privat vorstellt und mit dem Beruf vereinen kann. Und darum geht es ja auch am Ende des Tages.
Ja.
Ist natürlich schön, wenn man so heroisch immer alles auf den Beruf münzt, aber ich glaube, das hält man nicht ewig durch.
Nee, Vor allem die anfängliche Motivation, ich glaube, da kann jeder Assistenzarzt ein Lied von singen. Die anfängliche Motivation, die bleibt ja nicht immer. Irgendwann ist die rosarote Brille weg. Und dann merkt man, wie hart der Alltag ist und dass man doch mehr Zeit in der Klinik oder in der Praxis verbringt als eben zu Hause. Und da muss man schauen, wie weit möchte man dieses Spiel betreiben? Was ist man bereit dafür? Leider auch aufzugeben. Es ist einfach so. Das kann man nicht schön sehen. Ja. Und und da muss man sich das eben raussuchen. Das Gute ist immer, das sage ich auch, in Deutschland ist es ja so, das ist nicht in allen Ländern so, dass man das auch noch wechseln kann. Also, dass man ja auch noch sagen kann, nee, irgendwie, ich habe mich dafür jetzt entschieden, aber ich finde das ganz blöd. Da kann ich ja einfach sagen, ja, jetzt gehe ich doch irgendwie in dies und jenes Fach und muss jetzt nicht nochmal extra eine Prüfung dafür ablegen oder so.
Ja, ja, anders als in anderen Ländern.
Ja, genau.
Wie stellst du dir so deine berufliche Zukunft vor?
Tatsächlich schon als Oberärztin in Teilzeit. Also ich finde es interessant, das einfach so sagen zu können. Aber das ist in der HNO nicht unrealistisch. Also jeder, der sagt, oh, ich will schon irgendwie ein bisschen Karriere machen, will aber auch Familie, da sind eben diese Fächer, die die Perspektive haben, auch in die Praxis zu gehen, relativ gut. Weil eben viele in die Praxis gehen und gute Mitarbeiter dann gehalten werden. Und dann ja auch so gehalten werden, dass man denen ja auch was anbieten muss. Ne? Dass man den OPs anbieten muss, dass man sagen muss, du kommst weiter oder du wirst Oberärztin oder jenes. Ne? Und das funktioniert ganz gut in diesen Fächern.
Was kannst du den ZuhörerInnen sagen, die überlegen, eventuell in der HNO anzufangen?
Also das Erste, was man machen sollte, ist die Weiterbildungsermächtigung zu überprüfen. Das sollte man, glaube ich, in jedem Fach. Aber ich hatte tatsächlich einmal den Fall, dass ich mich beworben habe und dann im Internet nachgefragt.
Ganz kurz, das haben mir schon so viele gesagt und das war mir vom Studium nicht bewusst. Geht auf die Seite eurer Ärztekammer, guckt, ob die Klinik, die Person wirklich eine Weiterbildungsermächtigung hat. Also es ist wohl so extrem, wie viele Anträge kommen, wie viele Leute kommen mit Beschwerden und sagen, ich bin jetzt hier schon so und so lange. Und die haben gar keine Ermächtigung. Ja. Die haben mir gesagt, sie hätten das eingereicht, aber es wurde nie was eingereicht.
Ja.
Also nur ganz kurz.
Ja, genau. Oder es steht halt ein Chefwechsel bevor. Ne? Und hat dieser Chef jetzt diese Weiterbildungsermächtigung oder nicht?
Ja.
Das sind so Sachen, die bekommt man dann ja auch erst später mit, von Kollegen wird das erzählt und so weiter. Aber bitte die Weiterbildungsbefugnis überprüfen. Und vor allem auch, weil man ja auch in der Praxis die Weiterbildung machen kann. Ne? Also auch da immer überprüfen, sind es 6 Monate, sind es 12 Monate, sind es was weiß ich wie viele Monate und dann wirklich auch die auszählen. Also es wird auch keine Woche länger angerechnet, das muss man sich bewusst sein. Aber in der HNO muss man wirklich sagen, ich finde immer noch, dass das ein sehr vielfältiges Fach ist. Also wenn man nicht nur mit älteren Patienten arbeiten möchte, nicht nur mit Kindern arbeiten möchte, irgendwie was dazwischen sucht. Ich finde, da ist die HNO eigentlich wirklich eine gute Lösung für, die man wirklich zu selten sich überlegt. Aber man muss eben flexibel sein. Ne? Nicht jedes Haus bietet die Weiterbildung für HNO an. Viele Häuser haben ja gar keine HNO. Deswegen muss man manchmal ortstechnisch flexibel sein. Und wenn ihr das machen wollt, dann schickt Initiativbewerbungen raus. Initiativbewerbungen, die liegen tatsächlich bei den Chefs auf dem Tisch, was man nicht glaubt, aber darauf wird zurückgegriffen. Und auch wenn ihr kein PJ gemacht habt oder ähnliches, dann funktioniert das trotzdem. Einfach eine Initiativbewerbung rausschicken.
Gibt es denn spezielle Eigenschaften oder Talente, die man mitbringen kann und die besonders vom Vorteil sind, wenn man in der HNO anfangen möchte?
Also ich glaube, das ist was für jeden tatsächlich, weil jeder sich einfach was raussuchen kann, was er machen möchte. Also ich glaube, das ist wirklich ein Fach, was sehr vielfältig ist und jeder kann sich im Grunde so seine Nische raussuchen. Und man kann ja auch Häuser wechseln, das ist ja das Gute. Man kann sagen, oh, ich habe jetzt gemerkt, ich will doch irgendwie mehr Tumorchirurgie machen, dann wechsle ich eben in ein Haus mit mehr Tumorchirurgie. Oder ich möchte mehr Cochlea-Implantate machen, dann wechsle ich in ein Haus, was ein CI-Zentrum hat. Deswegen sollte man vielleicht eine gewisse Flexibilität haben, aber man kann sich halt viele Nischen raussuchen und das finde ich eigentlich echt gut, muss ich sagen.
Du hast ja einen eigenen Instagram-Kanal.
Ja.
Ich bin schon über deinen Namen gestolpert und dachte mir so, also eigentlich müsste eigentlich deine HNO-Ärztin heißen und nicht dein HNO-Arzt. Aber dein HNO-Arzt heißt so.
Ja.
Und dort sprichst du ja so ein bisschen über den Alltag und deine Arbeit und gibst Tipps rund um HNO-ärztliche Themen. Warum hast du damit angefangen?
Also erstmal zu der Sache mit Arzt und Ärztin. Es gibt kein A-Umlaut, ne? Auf Instagram. Also ich kann kein Ä eingeben. Und das sieht total komisch aus, wenn man das mit AE macht. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das einfach als Arzt zu nehmen. Ich habe damit im August 23 angefangen. Ich musste es nämlich selber nochmal nachgucken, wann das war. Aber so richtig intensiv erst Ende 23. Das lag daran, dass ich aus dem Umfeld immer wieder Fragen bekomme, die eigentlich so jeder stellt. Und ich dachte, ach, vielleicht kannst du das ja mal irgendwie auf Instagram teilen. Vielleicht kommt das ganz gut an. Und vielleicht kannst du damit Leuten auch ein bisschen helfen. Man hat ja viele Accounts auf Instagram, die mittlerweile medizinisch sind. Also diese Medfluencer-Schiene, die ist ja gar nicht mehr so klein wie früher. Man hat halt viele Hausärzte, man hat viele Kinderärzte insbesondere. Aber HNOler habe ich jetzt so in dem Umfang noch nicht gesehen. Und da dachte ich, dann hilft das vielleicht auch so ein bisschen, auch für angehende Kollegen, auch für Laien. Das ist nicht so einfach. Das ist mit mehr Arbeit verbunden, als ich gedacht hätte. Ne, man hat ja immer so, ach, Instagram ist was, ach, das mache ich einfach.
Macht man mal schnell.
Ja, ja, lade ich hier ein Video hoch, da ein Video hoch. Nee, so ist es nicht. Ja. Also das ist mit wirklich viel Arbeit verbunden. Wusste ich so am Anfang auch nicht. Aber es macht viel Spaß und vor allem dieser Austausch. Man tauscht sich im Hintergrund auch viel mit Kollegen aus, die gar nicht in der gleichen Stadt sind wie man selber. Das finde ich schön. Aber eben auch viel mit Patienten, mit, ja. Und man kriegt leider die Verzweiflung natürlich noch mehr mit, ne? Weil sich viele Leute bei einem melden. Kannst du mir hier helfen? Kannst du mir da helfen? Was natürlich über Instagram nicht funktioniert.
Ja, ja. Absolut. Wen das interessiert, ihr findet den Link zu Hatites Instagram-Kanal in den Shownotes. Und ich danke dir ganz doll.
Gerne, ich danke dir.
Für dein Input. Es war total angenehm.
Freut mich,
und ja, war super. Ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag und bis bald vielleicht.
Vielen, vielen Dank. Bis dann dir auch noch einen schönen Tag.
Das war Ruhepuls, der Podcast für deine Zukunft in der Medizin von Thieme. Deine Begleitung vom Studium bis zum Facharzttitel. Moderation Florentine Klemann. Projektleitung Nadine Spöri. Redaktion Dr. Vera Prinosil, Alina Schulte und Ines Elsenhans. Produktion und Technik Johannes Sassenroth und Benze Böritz.